Ein Studienkollege von mir hatte immer eine Bibel bei sich. Und wenn es nur eine ganz kleine Bibel war und wenn er aus dem Haus ging, hat er immer eine Bibel eingesteckt. Und hat dann gesagt, ich gehe nie unbewaffnet aus dem Haus. Heute geht es darum, die Bibel, Gottes Wort als Waffe. Gottes Wort als Waffe. Ja, man kann Gottes Wort als Waffe einsetzen und Paulus sagt, wir sollen das sogar machen. So schreibt er an die Christen in Ephesus. Allerdings geht Paulus davon aus, dass wir die Waffe positiv einsetzen. Und er hatte damit einen ganz bestimmten Gegner im Blick. Man kann natürlich Gottes Wort als Waffe einsetzen, negativ. In dem Sinne, dass man sich Bibelverse um die Ohren schlägt oder dass man Bibelstellen in Diskussionen wie Pfeile abschießt an den vermeintlichen Diskussionsgegnern, Andersdenkende. Oder auch wenn man lieblos Bibelstellen in schwierige Situationen hineinspricht und dadurch Menschen verletzt und nicht aufbaut und tröstet, sondern verletzt. Am Ende des Epheserbriefes beschreibt Paulus, wie wir Gottes Wort wirklich in der Tat als Waffe einsetzen können, nämlich als Schwert des Heiligen Geistes. Und so schreibt er in Epheser 6 ab Vers 11, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten und für den Frieden, den Gott mit Gott verkündet. Die gute Botschaft, die den Frieden mit Gott verkündet, so heißt es. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Bei diesen Sätzen hatte Paulus einen römischen Legionär vor Augen, so wie er damals im Römischen Reich überall verbreitet war. Man sah sie überall laufen. Und die Leser und Hörer hatten natürlich sofort auch dieses Bild von so einem römischen Legionär vor Augen bei diesen Sätzen. Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, wie das Wort Gottes richtig als Waffe eingesetzt werden soll, also in der guten Art und Weise. Es wird nämlich nicht gegen Menschen eingesetzt, sondern gegen den Teufel und seine Mächte, die Mächte der Finsternis. Und damit wird deutlich, worum es geht. Gottes Wort wird also nicht als Waffe eingesetzt für die eigene Ehre, dass man Recht behält, dass man in Diskussionen als Sieger herausgeht. Darum geht es gar nicht, in theologischen Debatten Gottes Wort als Waffe einzusetzen. Es geht um Gottes Ehre. Das steht zwar so nicht explizit im Text drin, aber darum geht es letztlich, wenn Gottes Wort als Waffe eingesetzt wird. Es geht um Gottes Ehre. Das war schon bei David so, der hat ja auch mit einer Waffe gegen Goliath gekämpft. Und da ging es letztlich um die Ehre Gottes. Es geht um Gottes Ehre, sein Reich. Und daran können wir prüfen, ob das Wort Gottes wirklich richtig als Waffe eingesetzt wird, wenn es um die Ehre Gottes geht. Paulus schreibt am Ende seines Briefes, es geht um einen geistlichen Kampf. Und ich finde das sehr wichtig, dass das erst am Ende des Briefes steht und nicht am Anfang, dass dieser geistliche Kampf nicht das ganze Thema überlagert. Es steht am Ende. Der Kampf gegen das Böse dominiert nicht diesen Brief, aber es ist ein wichtiges Thema, das nicht ignoriert werden sollte. Ich möchte in dieser Predigt jetzt nicht auf die komplette Waffenrüstung eingehen, wo Paulus schon sagt, legt die ganze Waffenrüstung an. Also komplett, nicht nur teilweise. Mir kommt es in dieser Themenreihe Gottes Wort darauf an, wie wichtig Gottes Wort und die Bibel ist im Blick auf die Angriffe des Teufels. Denn Paulus erinnert am Ende des Briefes daran, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Darum geht's. Und wenn es um Teufel und die Mächte der Finsternis geht, dann kann man in zwei verschiedene Haltungen, zwei gegensätzliche Haltungen verfallen. Die einen sagen mit Worten aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, am Kreuz hat Gott die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das heißt, die sagen, der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Er ist besiegt und er kann uns nichts mehr anhaben. Oder mit Worten aus dem Epheserbrief aus Kapitel 5, wo Paulus sagt, früher, da gehörtet ihr in das Reich der Finsternis, aber jetzt gehört ihr in das Reich des Lichts zum Herrn. Wir leben also nicht mehr im Machtbereich des Teufels, folglich kann er uns nichts anhaben. Das ist die eine Sicht. Die anderen sehen hinter jedem gleich den Teufel, allem was passiert, und haben regelrecht Angst vor ihm und geben ihm da viel zu viel Ehre und sehen viel zu viel Macht beim Teufel. Wir brauchen eine realistische Sicht, um was es da eigentlich geht. Und dazu müssen wir halt die Bibel lesen und kennen. Es stimmt, was Paulus schreibt, der Teufel und seine Mächte sind am Kreuz besiegt und seit der Auferstehung ein für alle Mal besiegt. Er ist geschlagen und trotzdem kann er uns immer noch angreifen. Aber er kann uns nicht mehr von Gott trennen. Er kann uns nicht aus seiner Hand reißen. So haben wir es letzte Woche in der Predigt vom guten Hirten gehört. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Wir sind in der Hand des Vaters. Sicher, da brauchen wir keine Angst haben. Und Paulus stellt auch fest im Römerbrief, Kapitel 8, wenn Gott für mich ist, wer mag dann auch gegen mich sein? Und da hat er auch den Teufel und seine Mächte im Blick. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann auch gegen mich sein? Denn ich bin überzeugt, schreibt er, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und gerade dieser Liebe müssen wir uns gewiss werden. Das ist die stärkste Waffe, letztlich gegen den Teufel zu wissen. Ich bin von Gott geliebt und nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Das ist wichtig zu kennen. Das sollen wir immer wieder lesen. Das muss man auswendig kennen. Nicht nur, wenn es gegen Teufel und seine Mächte geht. Satan ist ein besiegter Feind. Aber er ist noch nicht vernichtet. Und daher macht Paulus am Ende dieses Briefes deutlich, dass wir doch immer noch angegriffen werden von ihm und seinen Mächten. Und deswegen brauchen wir halt diese Waffenrüstung sozusagen als Schutz, die Gott uns anbietet. Sagt, hier, ihr könnt euch schützen. Ich biete euch eine Waffenrüstung an. Nehmt die. Wichtig ist aber dabei zu beachten, zu verstehen, wie der Teufel angreift. Und an der Art und Weise, wie er angreift, wird deutlich, wie begrenzt seine Macht letztlich ist. Er ist nicht übermächtig. Es sind hinterhältige Angriffe, heißt es. Es sind listige Angriffe. Das heißt, er kommt nicht frontal mit brachialer Gewalt, weil er keine Macht über uns hat. Er hat keine Macht gegen uns in der Hand. Er kann uns nicht mit Gewalt zu irgendwas zwingen. Von daher kann er nur mit Täuschung und mit Lüge an uns herankommen. Jesus sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Das heißt, der Teufel sät Zweifel in uns. Er klagt uns an, er sät Streit. Mit Unversöhnlichkeit versucht er uns zu lähmen. Das sind seine hinterhältigen Methoden. Aber der Teufel ist ein Feind, der besiegt ist. Er hat keine Macht über uns, das müssen wir wissen. Er hat keine Macht. Es ist nur die Frage, wie viel Macht wir ihm geben. Daher kann er nur mit hinterhältigen Listen und Täuschungen angreifen. Er streut Zweifel in uns. Er streut Streit zwischen uns. Und wenn wir ihm dann Raum geben, wenn wir diesen Zweifeln Raum geben, wenn wir dem Streit Raum geben, dann geben wir dem Teufel Raum. Besonders wenn wir unversöhnlich sind, geben wir ihm viel Raum und Einfluss. Deswegen schreibt Paulus auch gerade an die Epheser in Kapitel 5, dass wir dem Teufel durch Unversöhnlichkeit keinen Raum geben sollen. Wenn wir uns nicht versöhnen, geben wir dem Teufel Raum. Und dann hat er Macht. Es liegt also an uns, wie viel Macht und wie viel Raum wir ihm letztlich geben. Dann lassen wir zu, dass seine Lügen, dass seine Täuschungen, dass seine negativen Gedanken in uns würgen und greifen. Daher ist die Unwissenheit gefährlich. Der Teufel ist nicht gefährlich, die Unwissenheit ist gefährlich. Denn der Teufel nutzt unsere Unwissenheit. So kann er uns täuschen und belügen und Zweifel säen. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Damit wir eben nicht auf diese Lügen hereinfallen. Denn Lügen und Unwissenheit ist gefährlich. Unwissend sind wir schutzlos dem Teufel ausgeliefert. Und darum zählt Paulus jetzt diese Protektoren auf in dieser Waffenrüstung. Er sagt, der Gürtel der Wahrheit hält die ganze Rüstung zusammen. Der Gürtel, dieses Soldaten, dieses Legionärs. Und gemeint ist jetzt die Wahrheit Gottes, im Gegenteil zur Lüge des Teufels. Wir brauchen die ganze Wahrheit über Gott, auch die Wahrheit über uns. Wir müssen wissen, wie Gott wirklich ist. Das können wir in seinem Wort finden. Wir müssen aber auch wissen, wie Gott uns sieht. Das ist die richtige Wahrheit über uns. Nicht, wie wir uns einschätzen oder was wir meinen, wie wir sind, sondern oder wie Gott ist, sondern wir müssen das von aus der Bibel wissen, die Wahrheit Gottes. Wir müssen aber auch wissen, was Sünde ist. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Wahrheit nennt Sünde beim Namen. Und so schreibt Johannes in seinem Brief, Kapitel 1, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir sind ohne Schuld, das kann auch bedeuten, dass jemand sagt, das, was ich tue, ist keine Schuld. Das ist dann Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Der Teufel belügt uns, indem er uns wahrhaben, überzeugen will, dass eine Sünde eigentlich keine Sünde ist. Darum geht es Johannes. Und dann sagt er aber wenn wir das als Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von allem Bösen. Wir brauchen also Gottes Wahrheit. Sie hält uns zusammen. Und diese Wahrheit finden wir eben in seinem Wort. Wir müssen wissen, dass wir durch den Glauben an den Tod Jesu, an den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz gerechtfertigt sind. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns schützt. Paulus schreibt an die Kolosser 1, Gott hat euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod am Kreuz, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Solche Bibelstellen müssen wir kennen, am besten auswendig wissen. Wer glaubt, dass Jesus stellvertretend für ihn am Kreuz gestorben ist, der ist dadurch mit Gott versöhnt, der ist gerechtfertigt, der steht heilig, makellos, unsträflich vor Gott. Das müssen wir wissen, denn der Teufel versucht uns anzuklagen. In der Offenbarung 12,10 heißt es, dass Satan uns anklagt, da wird Satan als Ankläger bezeichnet. Er klagt uns bei Gott an, er macht uns ein schlechtes Gewissen. Und es ist hilfreich, dass wir zum Beispiel diese Vision des Propheten Zacharia kennen, Zacharia 3. Da sieht Zacharia eine Vision, er sieht den Priester Joshua, der vor dem Engel des Herrn steht. Und der Engel des Herrn ist Jesus im Alten Testament. Und Satan klagt ihn an, weil er schmutzige Kleider hat. Schau doch mal den an, wegen seiner Schuld. Er steht mit den Sünden seines Volkes vor dem Engel des Herrn. Aber Gott weist Satan zurecht und lässt Joshua die schmutzigen Kleider ausziehen und stattdessen bekommt der Priester Festkleider, neue Kleider angezogen und ein reines Kopfband. Und das steht für Vergebung und Wiederherstellung. Und diese Vision von dem Zacharia ist eine Parallele zur Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Sohn heimkehrt und das neue Gewand bekommt. Das hat da seinen Ursprung in dieser Geschichte. Der Sohn bekommt ein Festgewand als Zeichen, dass er wieder in die ursprüngliche Stellung als Sohn gesetzt ist. Das Gewand ist Zeichen der Versöhnung und Wiederherstellung. Das ist wichtig zu wissen, dass uns der Satan nicht anklagen kann. Er kann uns nicht anklagen, weder bei Gott noch in unserem schlechten Gewissen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen ihm da keinen Raum geben. Deswegen ist es gut, solche Texte und solche Bezüge auch zum Alten Testament zu kennen, um uns eben gegen diese hinterhältigen Angriffe des Teufels zu schützen. Darum geht es, dass wir Bibel lesen. Der Glaube ist ein Schutzschild gegen diese feurigen Pfeile, die der Teufel schießt. Er will uns mit Feuerpfeilen entmutigen, die dann an uns anfangen zu brennen und sich in uns hineinbrennen, dass sich Zweifel in uns hineinbrennen. Mutlosigkeit, Resignation sollen sich einbrennen in uns. Das ist seine Strategie. Und dagegen halten wir Glaubenssätze wie ein Schild. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Während des Gebetshauses hatten wir eine Station Identität in Christus. Und da haben wir so kleine Zettel ausgelegt, wer ich bin in Christus. Das sind ganz viele Bibelstellen, die aussagen, wer ich in Christus bin. Das ist so eine Art Spiegel, wie Christus, wie die Bibel mich sieht, nicht wie ich mich selbst sehe. Nicht, was wir von uns halten, ist entscheidend, wie wir uns sehen, sondern wie die Bibel uns sieht. Die Bibel ist wie ein Spiegel, dass sie uns sagt, wer wir wirklich sind. Und diese vielen Bibelstellen, das ist so ein Schutzschild, die wirklich vor sich hinzuhalten und sagen, das bin ich, in Christus bin ich angenommen, ich bin in Christus in Sicherheit, ich bin in Christus bedeutungsvoll. Wir haben noch solche Zettel im kleinen Gebetsraum. Und wenn sie ausgehen, sprecht mich an, dann kopiere ich noch welche. Das ist wichtig, dass man diese Bibelstellen so wie ein Schutzschild vor sich hinhält. Der Helm des Heils oder der Helm der Rettung, das ist die Gewissheit. Die Gewissheit, dass wir aus dem Machtbereich der Finsternis befreit sind und in Gottes Reich leben. Wir leben im Reich des Lichts. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Er kann uns zu nichts zwingen, das müssen wir auch wissen. Deswegen versucht er es ja mit Lüge und mit Irritation. Er kann uns zu nichts zwingen und zu nichts bewegen. Das konnte er schon bei Eva im Paradies nicht. Warum kam eigentlich der Teufel als Schlange zu Eva? Er hätte auch als Mammut kommen können und seinen mächtigen Fuß auf ihren Kopf setzen können und sagen, iss diese Frucht oder ich zermalm dir den Schädel. Hätte er machen können. Hat er nicht gemacht, weil er keine Macht hatte über Eva. Er hatte keine Macht von Gott. Er konnte sie zu nichts zwingen, er konnte sie nicht einschüchtern. Und so hat er nur eins versucht, sie zu täuschen und zu verunsichern und zu belügen. Das konnte er. Aber sonst hat er keine Macht gehabt. Und so hat er Zweifel gesät. Hat Gott wirklich gesagt? Das müssen wir verstehen, wie der Teufel agiert. Er hat keine Macht. Er versucht uns durch Lüge und Täuschung und Zweifel hereinzulegen. Deswegen schreibt eben Paulus, ganz wichtig, nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Und das Schwert ist in diesem Set, diesem Waffenset, die einzige Offensivwaffe. Das bedeutet, wir sollen uns nicht nur schützen gegen die fiesen Angriffe des Teufels, gegen diese hinterlistigen Angriffe, sondern wir sollen angreifen mit dem Schwert. Es ist eine Angriffswaffe. Und Jesus hat uns das vorgemacht, wie das geht. Jesus wurde auch vom Teufel versucht in der Wüste. 3-mal hat er Satan angegriffen. Und das Fiese daran war, dass Satan mit der Bibel angegriffen hat. Das ist ja so hinterhältig. Der Satan kennt die Bibel und ich glaube, der kennt sie besser als ich und wir. Er weiß, wie man Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen kann. Er weiß, wie man sie verdrehen kann, dass sie uns verunsichern. Man muss sie nur geschickt verdrehen, so kann man mit der Bibel letztlich alles beweisen. Und dann schauen wir auf Jesus, wie der das gemacht hat. Der hat wirklich jeden Angriff des Teufels mit einem Gegenangriff gekontert und immer ein Wort Gottes dagegen gehalten. Da, wo der Teufel eigenmächtig Gottes Wort verdreht hat, hat Jesus mit Gottes Wort gekontert und angegriffen. Gottes Wort ist eine mächtige Waffe gegen die hinterhältigen Angriffe des Teufels. Im Matthäusevangelium heißt es, Jesus vertrieb die bösen Geister durch sein Wort. Das heißt, Satan und seine Mächte haben Angst vor Gottes Wort. Die haben Angst davor, die fliehen, wenn Gottes Wort ausgesprochen wird. Und deswegen sagt Jesus auch in diesem Gleichnis von diesem Acker, von dem vierfachen Acker, dass der Böse kommt und das Wort Gottes sofort wegnimmt, wenn es gesät wird. Weil er das nicht mag, dass Menschen Gottes Wort aufnehmen. Deswegen kommt er sofort und nimmt das Wort Gottes weg. Denn wenn das Wort Gottes in Menschen hineinfällt, dann wächst es, dann bringt es Frucht, dann verändert es. Es wirkt in Menschen und das mag der Teufel überhaupt nicht, dass Gottes Wort wirkt. Von daher nimmt es weg, der hat Angst vor dem Wort Gottes. Gottes Wort wirkt, es ist mächtig, es ist nicht kraftlos. Darum ging es in der zweiten Predigt zu diesem Thema Wort Gottes. Es hat eine gewaltige Kraft. Die Botschaft vom Kreuz hat eine göttliche Kraft. Denn eigentlich, menschlich betrachtet, ist es ja verrückt, was Paulus da lehrt, das Wort vom Kreuz. Und das sagt Paulus selber auch so, das ist eigentlich lächerlich. Diese Botschaft ist menschlich betrachtet eigentlich verrückt. Da stirbt der Sohn Gottes, stellvertretend für unsere Schuld, irgendwann vor 2000 Jahren, und hat uns dadurch mit Gott versöhnt. Das klingt nicht logisch, das ist nicht vernünftig, das ist nicht intellektuell. Das macht eher lächerlich mit dieser Botschaft. Und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, da kommst du eigentlich irgendwie lächerlich vor, wenn du sowas behauptest. Und das ging schon dem Paulus so. Aber er hat gesagt, und trotzdem verkündige es, weil eine Macht, eine Kraft da drin steckt. Da steckt eine unheimliche Kraft in dieser scheinbar lächerlichen Botschaft. Und dieses Wort, diese Botschaft hat die Macht, da komme ich am Ende noch dazu, Satan zu widerstehen und seine Festungen zu zerstören. Diese Botschaft. Johannes schrieb in seinem ersten Brief an junge Christen, die sich erstmals im Glauben bewährt haben, die im Glauben gewachsen sind, schreibt er, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Er sagt, ihr habt überwunden durch das Wort Gottes. Das macht sie fest. Ihr seid stark. Ihr habt das gelernt, mit dem Wort Gottes dem Bösen zu widerstehen und ihn zu überwinden. Gottes Wort in uns macht stark. Es hilft uns, die Angriffe des Teufels zu überwinden. Darum brauchen wir eben viel Wort Gottes in uns. Martin Luther wurde auch sehr angegriffen vom Teufel. Das hat er ja mehrfach auch so erlebt. Auch in der Wartburg, wo er alleine war, die Bibel übersetzt hat. Und der schreibt, wollt ihr stark und überwindlich sein, so lasst den Herrn Christus eure Stärke sein. Den erfasst gut und übt euch gut in ihm, dass er euch wohl bekannt ist, also dass er Jesus gut kennt. Sein Wort behaltet rein und lernt es mit allem Fleiß. Geht täglich damit um und treibt es ins Herz hinein. Das ist halt Luther, ne? Treibt dieses Wort ins Herz hinein. So ganz, dass aus Gottes Wort in eurem Herz eins werde. Das finde ich stark, diese Aussage. Dass aus Gottes Wort in eurem Herz eins wird, dass sich das verschmelzt, verbindet. Und dass ihr der Sache so Gewissheit, viel gewisser als eures eigenen Lebens. Wenn ihr das habt, dann seid ihr recht stark und fest, sodass ihr wohl unumstößlich und sicher bleiben könnt, es sei der Teufel oder sein Bote. Soweit Luther. Gottes Wort ist eine Angriffswaffe. Mit Gottes Wort gehen wir in die Offensive gegen das Böse und den Satan. Wenn wir persönlich angegriffen werden, wenn er Zweifel in uns sät, wenn er uns entmutigt, wenn er uns belügen will oder auch wenn er uns zur Sünde verführen will, dass wir sagen, ach was, das ist doch gar keine Sünde, das kannst du dir schon mal rausnehmen. Gottes Wort ist aber auch eine Waffe gegen falsche Lehren in der Gemeinde. So schreibt Paulus an die Korinther, sah die Korinther bedroht durch falsche Lehren. Und so schreibt er den zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 11. Ihr habt Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen. Paulus sagt, ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen. Selbst wenn sie einen anderen Jesus verkündigen, als den wir verkündigen. Oder einen anderen Geist, als den ihr empfangen habt. Oder eine andere Botschaft, als die ihr geglaubt habt. Das war die Gefahr bei den Korinthern. Und so brauchen wir die Bibel als Offensivwaffe gegen falsche Lehren in der Gemeinde. Von daher müssen wir die Bibel kennen und sicher sein in Gottes Wort. Dass wir uns eben nicht von der Schlange täuschen lassen und auf falsche Christusse oder falsche Geister hereinfallen. Und im gleichen Brief, in Kapitel 10 an die Korinther, zweiten Brief, vergleicht er das als eine Festung. Er sagt also, in Korinth hat sich sozusagen eine Festung falscher Lehre verbreitet und in dieser Festung hat sich der Teufel eingenistet. Und jetzt startet Paulus in Korinth einen mächtigen Angriff gegen diese Festung. Er schreibt, wir kämpfen nicht nach Menschenweise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Also Paulus sagt, da ist ein Bollwerk der falschen Lehre in eurer Gemeinde und er kämpft dagegen an mit dem Wort Gottes. Und dadurch soll dieses Bollwerk, diese Gedankengebäude der Irrlehre zerstört werden. Das ist der Kampf innerhalb der Gemeinde mit Gottes Wort gegen falsche Lehren. Von daher müssen wir Gottes Wort kennen, damit wir falsche Lehren entlarven können und bekämpfen können. Und schließlich setzt Paulus das Wort Gottes auch gegen eine Festung ein außerhalb der Gemeinde und gerade in Ephesus. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ephesus war ja das geistliche Zentrum der Göttin Artemis. Da gab es diesen gewaltigen Tempel, einen majestätischen Tempel, der zu den Weltwundern der Antike gehörte. Es muss ein gigantisches Bauwerk gewesen sein. Und die Legende besagt, dass das Götterbild der Artemis vom Himmel direkt in den Tempel hineingefallen ist. Und so kamen aus diesem Grund viele Pilger aus der ganzen Umgebung, aus Kleinasien, nach Ephesus, um dort diese Göttin anzubeten. Der Tempel in Ephesus, kann man eigentlich sagen, war geistlich gesehen eine gewaltige Manifestation des Satans. Und jeder, der in Ephesus war, sah diesen mächtigen Tempel da oben auf dem Berg stehen. Und man kann sagen, über Ephesus lag eine dämonische Macht. Und das hatte natürlich auch Paulus und die ersten Christen dort vor Augen. Und in Apostelgeschichte 19 bekommen wir einen kleinen Eindruck davon, wie sich diese dämonischen Mächte in Form eines menschlichen Aufstands gegen Paulus und die Gemeinde erheben. Da gibt es einen riesigen Aufstand. Was hat Paulus in dieser Hochburg des Satans gemacht? Es gab eine kleine Gemeinde. Und es ist interessant zu sehen, Paulus hat keinen Gebetsmarsch organisiert und hat auch nicht den Tempelberg irgendwie frei gebetet. Natürlich hat Paulus gebetet und er schreibt auch, betet für mich, so wie es im Anschluss an die Waffenrüstung schreibt, betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, dass ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Darum geht's, dass er furchtlos das Wort Gottes sagt, in diese Situation hinein, in diese Hochburg des Satans. Und dann hat Paulus einfach das Evangelium gepredigt. Einfach diese schlichte Botschaft, diese in Augen der Intellektuellen lächerliche Botschaft. Er hat nur die Wahrheit Gottes Wort gepredigt, des Evangeliums. Er war bereit, diese Botschaft zu predigen. Das ist auch noch so ein Bild in dieser Waffenrüstung. Die Schuhe sind die Bereitschaft, das Evangelium hinauszutragen. Das soll man auch haben, diese Schuhe. Und das hat Paulus gemacht. Einfach gepredigt und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Und das hat letztlich zu diesem Aufstand der Kunstschmiede geführt, weil die immer weniger diese kleinen Silbertempel verkaufen konnten. Das waren so Souvenirs, die haben sich die Leute halt gekauft, so als Erinnerung, vielleicht auch als Minitempel für zu Hause. Und jetzt sind immer mehr Menschen zum Glauben gekommen und die Tempel wurden nicht mehr gekauft. Das war für sie eine finanzielle Beeinträchtigung. Sie sahen sich geschäftlich durch die Predigt des Paulus in ihre Existenz bedroht und machen einen gewaltigen Aufstand gegen Paulus. Muss man sich mal vorstellen, er hat das Wort Gottes gepredigt und Menschen kommen zum Glauben und das ganze dämonische Machtgefüge gerät ins Wanken, sodass sie einen riesen Aufstand machen. Das hat Gottes Wort in Ephesus gewirkt. Die Macht des gewaltigen Tempels kam durch die Predigt von Paulus ins Wanken. Und interessant ist jetzt, was Paulus gebetet hat. Er hat nicht gegen die Artemis angebetet. Er hat nicht gegen den Tempel angebetet. Kein Gebetsmarsch um den Tempel, nicht frei gebetet, sondern er hat gebetet, dass ich Mut habe, das Wort Gottes weiterzusagen. Denn das Evangelium hat die Macht, diesen Tempel zu zerstören. Er hat gesagt, betet, dass ich Mut habe, das Wort Gottes weiterzusagen. Darum soll es auch in der Predigt in 2 Wochen gehen. Ich habe so überschrieben, beten, bis die Wände wackeln. Und ja, ist wichtig. Also das Gebet, dass wir freimütig sind. Nicht gegen den Teufel anbeten, sondern Mut anbeten. Mut anbeten, dass wir dieses Wort weitersagen. Da ist die Macht drin. Das ist der Ansatz. Ja, und nächste Woche geht es darum, du hast den Hauptgewinn, nochmal zu erkennen, was haben wir eigentlich in Christus. Das ist auch nochmal wichtig zu sehen. Gottes Wort ist eine mächtige Waffe. Darum soll es heute gehen. Wir müssen es gut kennen. Und sollen um Mut beten, dieses schlichte, aber kräftige Wort mutig in die Situation hineinzusagen, den Menschen weiterzusagen. Amen.